Ja, ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und ich will mich ganz herzlich bedanken, jetzt auch schon für alles, was wir gehört haben, auch für die Lieder, die ganze Umrahmung, für die einleitenden Worte Samuel. Vielen herzlichen Dank. Und wir hatten ja auch das Lied gesungen, ja, die Ehre Gottes, ja, das soll wirklich im Mittelpunkt stehen. Und ich denke, das war jetzt gerade auch im Rahmen des Erntedanks, kam das wirklich sehr, sehr gut rüber. Und wir treten ja nachher ja auch noch an den Tisch des Herrn, wo wir auch daran gedenken, im Dank, um Gott die Ehre zu geben, was er für uns getan hat. Und mag der Herr es schenken, dass auch in dieser Botschaft unter diesem Thema der Klimawandel ganz allein auch Gott die Ehre gegeben wird. Nun, wir hatten in der Einleitung aus dem Buch Hiob ja diesen etwas längeren Abschnitt gelesen. Und daraus, wenn Sie mitgelesen haben oder zumindest aufmerksam zugehört haben, daraus doch etwas von der ungeheuren Macht Gottes und der Ohnmacht des Menschen erfahren. Und nachdem Gott dem Hiob im Gewittersturm seine Größe, Allmacht und Schöpfungskraft offenbarte, da antwortete Hiob, nachzulesen in Kapitel 40. Hiob Kapitel 40, die Verse 4 und 5. Hiob Kapitel 40, Vers 4 und 5, die Antwort Hiobs auf dieses gewaltige Reden Gottes. Hiob 40, Vers 4, Vers 5. Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Und ehrlich gesagt, würde ich mir wünschen, wenn sich die Menschen daran ein Beispiel nehmen würden. Einfach mal zu schweigen. Innezuhalten und nur noch zu staunen über unseren allmächtigen Schöpfer. Ganz nach Psalm 135, ich möchte es uns lesen, Psalm 135, die Verse 5 bis 7. Psalm 135, ab Vers 5. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er, im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Er lässt Dünste aufsteigen vom Ende der Erde her, er macht Blitze beim Regen und holt den Wind aus seinen Speichern hervor. Ja, und dieser Herr, der größer ist als alle Götter, der hat nicht nur die Himmel und Erde geschaffen, sondern er wird diese auch für seine Zwecke aufbewahren, bis er mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommt. Oh ja, nicht der Weltklimarat und schon gar nicht die Grünen halten die Fäden der Weltgeschichte in ihren Händen, sondern Gott, der allmächtige Schöpfer, Bewahrer und Erhalter aller Dinge. Und so heißt es in Sprüche, Kapitel 30, Vers 4, ihr habt es hier vor Augen, Sprüche, Kapitel 30, Vers 4, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Hier ist von dem Schöpfer die Rede und dem Namen seines Sohnes. Und im Neuen Testament, da erfahren wir nicht nur den Namen des Sohnes Gottes, sondern auch, dass der Sohn Gottes ja selber der Schöpfer ist und diese seine Schöpfung auch erhalten wird. Und so heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 1, dürfen Sie gerne aufschlagen. Kolosser, Kapitel 1, wir lesen die Verse 15 bis 17. Kolosser Kapitel 1, ab Vers 15. Dieser, und da geht es um den Herrn Jesus Christus, das ergibt sich aus dem Zusammenhang und aus den Versen zuvor, Kolosser Kapitel 1, ab Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm, das heißt in Jesus Christus, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles hat seinen Bestand in ihm. Und diese Tatsache beruhigt mich ungemein. Ja, einfach wissen zu dürfen, wir sind nicht abhängig von irgendwelchen politischen Entscheidungen und irgendwelchen Ideologien. Nein, da ist jemand Mächtigeres und Weiseres am Werk, auf den ich mich zu 100% verlassen kann. Und folglich mache ich mir auch nicht in die Hose, nur weil es mal 0,5 Grad wärmer wird oder jemand mit seinem Geländewagen an meiner Haustür vorbeifährt. Ich mache mir noch nicht einmal Sorgen um die Welt. Zumal ich weiß, dass ich hier doch ohnehin keine bleibende Stadt habe und etwas viel, viel, viel Schöneres auf mich wartet. So wie es im Philipperbrief geschrieben steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Philipper Kapitel 3, Vers 20. Ja, was mir jedoch Sorge bereitet, ist der Mensch, der sich vermehrt von seinem Schöpfer lossagt und infolgedessen einem regelrechten Irrwahn verfallen ist. Ganz nach Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11, ich lese es uns, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11. Und deshalb, ja weshalb? Aufgrund der Gottlosigkeit des Menschen, aufgrund der Unbußfertigkeit des Menschen, aufgrund der anhaltenden Gottlosigkeit des Menschen und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, so dass sie der Lüge glauben. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, ja, so habe ich den Eindruck, dass nicht wenige Menschen diesem Wahn verfallen sind. Plastiktüten beispielsweise sollen verboten werden, ne? Aber Abtreibungen sind erlaubt. Und das ist nur ein Beispiel für die Schizophrenie der Menschen. Aber kommen wir auf den Klimawandel zu sprechen. Und fragen wir uns, ob es in der Vergangenheit nicht bereits einen gravierenden Klimawandel gab, von dem die Menschheit aber ganz offensichtlich nichts gelernt hat. Gehen wir an den Anfang der Schöpfung. Nachdem Gott mit seinem 6-Tage-Werk fertig war, da heißt es im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31. Ihr habt es hier wieder vor Augen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war nicht unvollständig, ne? Es war sehr gut. Und wenn Gott sagt, dass alles sehr gut war, dann ist damit auch klar, dass seine ganze Schöpfung auf die Ewigkeit ausgelegt ist. Denn Gott hat nichts Vergängliches geschaffen. Und so heißt es folgerichtig auch in Prediger, wir werden heute viele Bibelstellen hören und lesen, da heißt es in Prediger, Kapitel 3, Vers 11, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, sprich den Menschen, ins Herz gelegt. Also diesen Vergänglichkeitsprozess bis hin zum Tod, den gab es mit der Schöpfung noch gar nicht. Aber mit dem Sündenfall und der damit einhergehenden Vertreibung aus dem Garten Eden kam es zu dem ersten gravierenden Wandel auf unserem Planeten. Von klimatischen Veränderungen ist in diesem Zusammenhang zwar noch nicht die Rede, aber es kam zu einschneidenden Umwälzungen, deren Gründe jedoch nicht im erhöhten CO2-Ausstoß lagen, sondern in der Abkehr von Gott. Das war der Grund. Ganz nach Römer, Kapitel 5, Vers 12. Römer 5, Vers 12, darum, gleich wie durch einen Menschen, wir denken an Adam, ja? Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, das war die Folge, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Die Sünde. Die Sünde war und ist das Grundübel unserer Welt. So dass eine Reinigung unserer Herzen wesentlich, wesentlich wichtiger ist als eine Reduzierung irgendwelcher Treibhausgase. Also, mit dem Sündenfall, der Abkehr von Gott, nahm die irdische und körperliche Unversehrtheit ihr Ende und der Verfall bis hin zum Tod nahm Einzug. Und davon betroffen waren nicht nur die Lebenslänge des Menschen, sondern die Sterblichkeit aller Lebewesen, einschließlich der gesamten Schöpfung. So sagt es der Römerbrief in Kapitel 8, Vers 20, Römer Kapitel 8, Vers 20, die Schöpfung, nämlich die ganze Schöpfung, ja, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Ja, wir leben augenblicklich in einer gefallenen Welt, verursacht durch den Menschen und bewirkt von Gott. Und das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung, ein Prinzip, das bis heute seine Gültigkeit besitzt. Und hätten die Menschen ursprünglich auf Erden ewig leben können, so beschränkte sich mit dem Sündenfall das irdische Lebensalter. Adam, der erste Mensch, wurde 930 Jahre alt. Methusalem, der älteste Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat, wurde 969 Jahre alt und starb im Jahr der Sintflut. Jetzt ist natürlich klar, dass sich an dieser Stelle kein aufgeklärter Mensch das Grinsen im Gesicht verkneifen kann, da doch niemand mehr an die Altersangaben der Bibel glaubt. Ja, selbst unsere Theologen und kirchlichen Würdenträger wollen das mittlerweile nur symbolisch verstanden wissen. Aber ich muss mich ihnen heute offenbaren. Das ist mein persönliches Coming Out. Ich glaube diesen Altersangaben und ich nehme die Bibel noch bei Wort. Also Sie sehen, ich bin keineswegs der Ungläubige, Thomas. Nein, vielleicht ein bisschen naiv, aber sonst ganz in Ordnung. Aber weiter hier im Text. Wir hatten festgestellt, dass die ganze Schöpfung auf Ewigkeit ausgelegt ist. Das heißt, ohne den Sündenfall hätte die Erde auf immer und ewig Bestand. Das Wort Weltuntergang würde es in unserem Sprachgebrauch gar nicht geben und der Mensch, er wäre unsterblich. Und so waren auch die klimatischen Bedingungen vor dem Sündenfall komplett andere als dann später, insbesondere nach der Sintflut und bis heute. 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. 1. Mose, Kapitel 1, ab Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Vor der Sintflut, da gab es noch gar keinen Regen. Und stattdessen lesen wir hier von einer Ausdehnung, die das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung schied. Und das war ganz offensichtlich so eine Art Dunstglocke oder Wasserdampfhülle, die für beste klimatische Voraussetzungen sorgte. Kurzum, mit der Schöpfung hatten wir es mit komplett anderen atmosphärischen Gegebenheiten zu tun, als das es heute der Fall ist. Und erst mit dem Sündenfall nahmen nun die Vergänglichkeit und der Tod Einzug in die gefallene Schöpfung. Und tatsächlich gibt uns eigentlich auch nur die Bibel eine wirklich schlüssige Erklärung für die Vergänglichkeit des Lebens und dem Tod. Weder die Evolution noch die Wissenschaft und auch nicht die Medizin können uns letztendlich wirklich erklären, warum der Mensch überhaupt altert und schließlich stirbt. Es gibt ungefähr 300 Theorien über den Alterungsprozess. Aber warum die Zellen letztendlich altern und absterben, ist eigentlich bis heute ein ungelöstes Rätsel. Und interessant ist, dass eine der gängigen Theorien besagt, dass die Zellen auf Ablauf programmiert sind. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass ab einem gewissen Punkt der Schalter umgelegt und das langsame Absterben der Zellen in Gang gesetzt wurde. Und wer an die Bibel und der Schöpfung Gottes glaubt, der weiß, wer den Schalter umgelegt hat und was der Grund dafür war. Ich erinnere hier an die gelesene Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, das heißt nicht ursprünglich, das war nicht immer so, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Nämlich durch den, der den Schalter umgelegt hat, aufgrund der Sünde des Menschen. Die Wissenschaft hingegen jagt Hunderten von Theorien nach und hat immer noch keine zufriedenstellende Antwort. Genauso wenig wie auf die Frage nach dem Woher und dem Wohin des Menschen. Wir jedoch wissen, woher wir kommen und wir wissen auch, wohin wir gehen. Ja, wir wissen das Beste. Das Beste kommt doch erst noch. Und deswegen haben wir auch keine Angst vor einem Klimawandel oder einem Weltuntergang, weil wir doch ganz andere Prioritäten haben und uns nach dem sehnen, was vor uns liegt. Und folglich dürfen wir genauso gelassen sein, wie es der Schiffspassagier war, ne? Der, nachdem alle in Panik gerieten und riefen, wir sinken, ganz gelassen antwortete, na und, das ist doch nicht mein Schiff. Die Welt, sie klammert sich wie verzweifelt an das Irdische. Die Welt, sie klammert sich wie verzweifelt an dieses Schiff. Ja, warum? Weil sie keine Alternative hat. Weil sie keine andere Perspektive hat. Ja, man ist nicht himmlisch gesinnt, sondern irdisch. Und deswegen setzt man alle Kraft darin, das Klima zu schützen, das Schiff zu retten, Organe zu spenden, sich einfrieren zu lassen, den Mars bewohnbar zu machen und noch viele, viele andere Dinge mehr. Und bei alledem wird der unausweichliche Tod ausgeklammert und die Frage nach dem Jenseits verdrängt. Und da frage ich mich, ja, was ist eigentlich schlimmer? Einen Klimawandel zu hinterfragen oder das Jenseits zu verdrängen? Also, der Sündenfall war verbunden mit gravierenden Veränderungen, die auch Menschen verursacht waren, aber nicht durch Umweltsünden, sondern durch Vergehungen gegen Gott. Die Abkehr von Gott war die Ursache und Gott war es letztendlich, der diese weltumfassende Umwandlung herbeiführte, als logische Schlussfolgerung, dass Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Und dieses Prinzip zwischen Ursache und Wirkung wird seinen Bestand haben bis zur neuen Schöpfung, aber dazu später mehr. Gehen wir einen Schritt weiter. Nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Garten Eden war das menschliche Trachten abgrundtief böse und gottverachtend. 1. Mose Kapitel 6. 1. Mose Kapitel 6, die Verse 11 bis 13. 1. Mose 6, Abvers 11. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Im Zuge dieser Ursache, nämlich der abermaligen Abkehr von Gott, beschloss Gott einen Klimawandel, den selbst Greta Thunberg die Sprache verschlagen ließe, wenn sie denn die Bibel lesen und ernst nehmen würde. Der Sündenfall sollte der Beginn der größten Katastrophe seit Menschengedenken sein und die Ursache für einen Klimawandel infolge der Sintflut, dem kein Mensch etwas entgegenzusetzen hatte. Also auch hier lag die Ursache im Menschen und dessen Gottlosigkeit. Und wiederum ist es Gott, der diesen gravierenden Wandel in Gang setzt. Wie gehabt, Ursache und Wirkung. 1. Mose Kapitel 6, Vers 17. 1. Mose Kapitel 6, Vers 17. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, was Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Und mit und nach der Sintflut haben sich nicht nur die Verhältnisse auf Erden, sondern die klimatischen Bedingungen im Gesamten massiv verändert. Die Wasser, die Gott bei der Schöpfung in der Erde und im Himmel gebunden hatte, wurden nun auf die Erde losgelassen. Kapitel 7, 1. Mose Kapitel 7, ich lese uns die Verse 11 und 12. 1. Mose Kapitel 7, Vers 11, Vers 12. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Was ist das? Das war das Wasser unter der Ausdehnung, ja? Das Wasser von unten, alle Quellen der großen Tiefe brachen auf. Und die Fenster des Himmels, das ist jetzt das Wasser über der Ausdehnung, von oben. Und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete, und ich möchte betonen, es regnete nicht nur von oben, es regnete auch von unten. Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und dann noch die Verse 21 bis 23 hier aus 1. Mose Kapitel 7 ab Vers 21. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und mit Wegfall dieser Wasserdampfhülle, beziehungsweise der Öffnung der himmlischen Fenster, hat sich das ganze Klima kolossal gewandelt, und zwar in einem Ausmaß, wie man es sich nicht ansatzweise vorstellen kann. Und dieser Klimawandel hat auch das Lebensalter aller Lebewesen radikal gesenkt. Und so sehen wir auch, wie dann nach der Sintflut das Lebensalter stetig nach unten ging. Noah wurde noch 950 Jahre alt. Sem, ein Sohn Noahs, immerhin noch 600 Jahre. Terach, der Vater Abrahams, nur noch 205 Jahre. Und Abraham gar nur 175 Jahre. Und so ging die Lebenserwartung ständig hinunter bis zu meinem Opa. Der wurde nur 70 Jahre alt. Ja, und so heißt es ja auch hier in Psalm 90, Vers 10. Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Mit anderen Worten, unsere Jahre fliegen dahin. Ob wir 70, 80 oder auch 100 werden mögen, alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Der Schalter wurde umgelegt. Und ausschlaggebend dafür war und ist der Sündenfall und nicht der Klimawandel. Der Klimawandel war lediglich das Ergebnis. Aber die Ursache war die Sünde. Und das wird sich am Ende der Zeit wiederholen, wie wir es nachher noch sehen werden. Kommen wir somit auf die Zeit nach der Sintflut zu sprechen, die bis heute anhält und auch anhalten wird, bis Gott selbst dem ein Ende setzt. Unmittelbar nach der Sintflut, da gab Gott dem Noah ein höchst interessantes Versprechen, nämlich das, was Samuel in der Einleitung auch gelesen hat. 1. Mose Kapitel 8. Vers 21, Vers 22, nachdem die Arche wieder trockenen Boden unter den Füßen hat, ja, Noah dem Herrn ein Opfer darbringt, da spricht Gott zu Noah. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21, Vers 22. Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an, mit dem Neubeginn unter Noah nach der Sintflut, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das ist doch mal eine Zusage, ne? Wunderbar. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass es keine lokalen Missernten und Hungersnöte, Überschwemmungen und Sturmfluten mehr geben würde. Nein, das nicht. Aber es wird keine weltumfassende, globale Katastrophe geben, wie es mit der Sintflut noch der Fall war. Und Gott selbst. Gott selbst wird dafür sorgen, dass der Kreislauf der Natur fortbestehen wird und wir alljährlich Erntedank feiern dürfen. Und wer der Erhalter dieser Schöpfung ist, nun, das haben wir ja bereits dem Kolosserbrief entnehmen dürfen, kein geringerer als Jesus Christus selbst. Denn alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und alles hat seinen Bestand in ihm. Also, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht werden sich abwechseln, solange die Erde besteht. Und Gott zum großen Finale bläst. Betrachten wir aber zunächst, bevor wir zum Finale kommen, wessen Geist dieses ganze Gerede um das Klima entspringt. Gehen wir dazu in den Römerbrief. Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare, ja was ist das, das von Gott Erkennbare? Das ist seine Schöpfung, ne? Seine Schöpfung, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Es ist ja nun mal kein Geheimnis. Wir sehen Gottes Schöpfung am Tag, genauso wie in der Nacht. Ständig werden wir mit Gottes Schöpfungswerk konfrontiert. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ich flechte hier ein, dass hier in diesem ganzen Zusammenhang im Übrigen auch die praktizierende Homosexualität erwähnt wird. Ja? Sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und dann Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf, das heißt dem von Gott Gemachten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und in diesem Abschnitt, wie gesagt, wir müssten eigentlich da noch viel mehr lesen, aber in diesem Abschnitt, da geht es ja hauptsächlich um die Entehrung Gottes, in welcher man dem von Gott Geschaffenen, ne, Mond, Sterne, Sonne, Steine, Bäume, Natur, Umwelt oder auch den Menschen selbst, der ja auch ein Geschöpf Gottes ist, indem man dem von Gott Geschaffenen mehr Ehre erweist als dem Schöpfer selbst. Und augenblicklich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber augenblicklich hat man wirklich den Eindruck, dass der Klimaschutz die neue Religion ist und Klimaaktivisten die neuen Heilsbringer. Und dass man diesem Irrwahn, und nichts anderes ist es, und dass man diesem Irrwahn unterliegt und entgegen jedwedem gesunden Menschenverstand selbst den dümmsten Vorstellungen Gehör schenkt, ja, das liegt im Unglauben begründet. Wir hatten es ja bereits gelesen, dass Gott den Menschen die Kraft des Irrwahns senden wird als Folge deren beharrlichen Unglaubens. Ja, in dem Moment, wo man Gott leugnet und dem einzig wahren und allmächtigen Schöpfer den Rücken kehrt, lässt Gott diesen Menschen auch in ihrem Wahn freien Lauf. Und das erklärt auch, warum sie mit diesen Leuten in der Regel gar nicht mehr vernünftig reden können. Und diese auch gar keine andere Meinung stehen lassen. Und da sehen wir auch die Parallelen zur Evolutionstheorie. Jetzt hat die Diskussion über den Klimawandel zwar nicht dieselbe Tragkraft wie der Evolutionstheorie, aber ein wenig geht das sehr wohl in die gleiche Richtung und es entspringt auch derselben Wurzel. Wir haben seit Jahrtausenden ein bestehendes Klima, ohne dass sich jemals die Menschen große Sorgen um Hitze und Kälte gemacht hätten. Nein, man hat sich einfach angepasst und fertig. Und eigentlich wäre es die Aufgabe derer, die einen bedrohlichen und von Menschen verursachten Klimawandel propagieren, zu beweisen, dass sich das Klima wirklich derart bedrohlich wandelt. Aber genau dieser Beweis steht aus. Und dennoch wird jeder mundtot gemacht, der den Klimawandel auch nur leise in Frage stellt. Und wir müssen hier sehr wohl unterscheiden zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Gegen Umwelt- und Naturschutz habe ich überhaupt gar nichts einzuwenden. Aber das, was heute betrieben wird, das hat mit Umweltschutz gar nichts mehr zu tun. Ganz im Gegenteil, das würde jetzt den Rahmen sprengen, um auf Details einzugehen, aber ganz im Gegenteil wird sogar im Namen des Klimaschutzes die Natur geschädigt. Und deswegen spricht man auch gar nicht mehr so sehr von Umweltschutz, als vielmehr von Klimaschutz. Aber genau das ist dummes Zeug. Die Natur kann man schützen, ungeborenes Leben im Übrigen auch. Und ein jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Und gerade wir Christen, wir wissen ja auch um die Verantwortung, mit der uns anvertrauten Schöpfung umzugehen. Aber bitte, vor was kann man denn ein Klima schützen? Kommt als nächstes noch der Versuch, die Sonne zu schützen? Die Milchstraße? Die Ringe des Saturns? Oder das Muster einer Schneeflocke? Der Begriff Klimaschutz ist dahingehend ein künstliches Konstrukt. Ohne Sinn und auch ohne jede Notwendigkeit. Und hieß es einfach, früher einfach, ja, das Wetter spielt verrückt. So spricht man heute vom Klimawandel. Und es ist der Mensch, der verrückt spielt. Wobei, nur mal nebenbei gefragt, wer oder was ist denn überhaupt der Maßstab, um zu beurteilen, was ein normales Klima ist und was nicht? Schwankende Temperaturen im Rahmen dieser Klimazyklen, die hat es schon immer gegeben. Und dass es nach kälteren Phasen wieder wärmer wird, das ist nicht nur normal, sondern sogar wünschenswert. Und wäre dem nicht so, dann wären für die selbsternannten Klimaschützer die Menschen womöglich auch noch für die Eiszeit verantwortlich. Und im Übrigen sprechen tatsächlich bereits einige Wissenschaftler davon, dass eben gemäß der dokumentierten Klimazyklen alsbald mit einer erheblichen Abkühlung zu rechnen ist. Und zwar völlig unabhängig irgendwelcher von Menschen getroffener Maßnahmen. Und im Jahre 2004, also vor knapp 16 Jahren, da warnten einige Wissenschaftler, dass infolge des Klimawandels in Großbritannien spätestens im Jahre 2020 sibirische Temperaturen herrschen werden. Vielleicht haben die damit den Brexit gemeint. Wie dem auch sei, ich will jetzt nicht zu polemisch werden, ja? Aber wie dem auch sei, jedenfalls wird Ihnen jeder seriöse Wissenschaftler bestätigen müssen, selbst wenn er ein aktiver Klimafanatiker ist, jeder seriöse Wissenschaftler wird Ihnen bestätigen müssen, dass man überhaupt keine zuverlässigen Prognosen stellen kann. Und niemand wirklich weiß, ob die Reduktion der Emissionen, ob um 10%, 30% oder gar um 100% überhaupt einen Einfluss auf die Erdtemperaturen haben. Kurzum, ob Sie an einen von Menschen verursachten Klimawandel glauben oder nicht, das sei jedem selbst überlassen. Beweise für einen solchen gibt es jedenfalls keine. So, dass es sich wie bei der Evolutionstheorie um einen Glauben, um Vermutungen und um Thesen handelt, ja letztlich sogar um eine Ideologie, in welcher kein Widerspruch geduldet wird. Und fragen wir uns darüber hinaus, ja was ist eigentlich schlimmer, dass man den Klimawandel leugnet oder dass man Gott leugnet? Gott zu leugnen gehört mittlerweile zum guten Ton. Den Klimawandel zu leugnen grenzt dagegen an Blasphemie. Und allein schon daran ersehen wir auch, mit wem wir es bei diesen Klimafanatikern zu tun haben und welcher Geist diese antreibt. Es geht nicht nur um die Rettung der Welt, sondern man will selber Gott spielen. Man will Gott aus seinem Leben verdrängen. Ja, man will selber bestimmen, wann und wie man stirbt. Man will selber bestimmen, ob man ein Kind austrägt. Ja, mittlerweile will man ja sogar sein Geschlecht selber bestimmen. Letztendlich will man nicht nur Gott spielen, sondern Gott sein. Und da stören Menschen wie Sie und ich, die noch an Gottes wunderbares und einzigartiges Schöpfungswerk glauben und die wir uns ganz bewusst der Herrschaft Gottes unterstellen. Ja, diesen selbsternannten Göttern steht die Zornesröte im Gesicht, wenn wir Psalm 8 lesen und bezeugen. Hier einige Verse aus Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und im Psalm 19, da heißt es schließlich noch, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Und dahingehend rufe ich auch allen besorgten Schülern zu, geht doch nicht auf die Straße, um irgendwelche Parolen nachzuäffen, sondern geht auf die Wiese. Geht in die Natur hinaus und staunt über Gottes Schöpfung. So wie es auch im Psalm 104, Vers 24 lautet: Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Psalm 104, Vers 24. Bitte schlagt die Bibel auf und beschäftigt euch mit Gottes Wort. Und lasst euch doch nicht von denen verführen, die uns nicht sagen können, wie das Wetter in 3 Tagen wird, aber vorgeben zu wissen, wie es in 20 Jahren aussieht. Und kommen wir damit auf das Wesentliche zurück. Wir hatten gesagt, dass Gott dem Noah das Versprechen gab, dass die Welt nicht erneut durch eine Sintflut vernichtet werden wird. Aber an anderen Stellen spricht Gott sehr wohl davon, dass die Zeit naht, wo er erneut den Schalter umlegen wird, um mit seinem Heilsplan zum Ziel zu kommen. Und damit wird auch die ursprüngliche Schöpfung, die auf Ewigkeit ausgelegt ist, wiederhergestellt. Jesaja Kapitel 65, die Verse 17 und 18. Jesaja 65, Vers 17, Vers 18. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Aber schauen wir uns an, was noch zuvor über die Erde hereinbrechen wird, bevor Gott alles neu macht. Zum einen sprach der Herr Jesus selber davon, in seiner berühmten Ölberg- oder Endzeitrede, ja, dass seiner Wiederkunft schreckliche Ereignisse vorangehen werden. So in Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Matthäus 24, Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und so spricht die Bibel auch von einer großen Trübsal bzw. Drangsal, die der Wiederkunft unseres Herrn Jesus vorangehen wird. Und das wird wahrlich eine Zeit der Katastrophen werden, eine Zeit, die mit nichts jemals Dagewesenen verglichen werden kann. Und so heißt es beispielsweise in der Offenbarung Kapitel 6, dürfen Sie gerne aufschlagen. Offenbarung Kapitel 6, die Verse 12 bis 14. Offenbarung Kapitel 6, ab Vers 12. Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Kapitel 7, Vers 1. Kapitel 7, Vers 1. Und danach sah ich 4 Engel an den 4 Enden der Erde stehen, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und dann noch Kapitel 16 hier aus der Offenbarung, ihr habt das vor Augen. Offenbarung Kapitel 16, die Verse 8 und 9. Offenbarung 16, Vers 8, Vers 9. Und der 4. Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und für das, was hier beschrieben wird, und das war wirklich nur eine kleine, ganz, ganz kleine Auswahl. Für das, was hier beschrieben wird, ist das Wort Klimawandel geradezu eine Verniedlichung. Und was ist der Grund? Was ist die Ursache dieser umwälzenden Ereignisse, die das ganze Universum in Mitleidenschaft ziehen werden und die keiner wird aufhalten können? Die Tatsache, dass ich mit Heizöl und Diesel tanke oder dass ich zu viel Fleisch esse oder zu heftig ausatme? Nein. An der Ursache hat sich seit der Schaffung der Welt nichts geändert. Es ist die Sünde. Es ist die Sünde des Menschen, es ist der Hochmut des Menschen, es ist die Abkehr von Gott, die die Menschen ihrem Verderben unaufhaltsam entgegenlaufen lassen. Zumal, wie wir es hier in der Offenbarung gelesen haben, die Menschen auch trotz allem nicht Buße tun und Gott die Ehre verweigern. Ja, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und ganz offensichtlich hat der Mensch weder vom Sündenfall noch von der Sintflut etwas gelernt. Und diejenigen, die heutzutage vorgeben, die Welt retten zu können oder retten zu wollen, ja, die sind gar nicht die Lösung des Problems, sondern vielmehr sogar die Ursache. Gerade die Vergötzung des Klimas und die Anbetung der Natur und Umwelt und selbsternannte Heilsbringer werden die Himmel und die Erde, ja das gesamte Universum aus den Fugen geraten lassen. Und daran wird auch der Grünste aller Grünen nichts ändern können. Und das Einzige, was der Mensch ändern kann und auch dringend ändern sollte, das ist seine Stellung vor Gott. Und anstatt zu versuchen, das Klima zu schützen und die Welt zu retten, sollte jeder Mensch demütig zu Gott fliehen, Buße tun und sich retten lassen. Ganz nach dem Ausruf des Herrn Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus Kapitel 1, Vers 15. Gehen wir zum Abschluss, bitte geben Sie mir noch ein paar Minuten. Zum Abschluss, bevor wir an den Tisch des Herrn treten und daran gedenken, was er für uns getan hat, noch einen Schritt weiter. Nach diesen schrecklichen Begebenheiten während der großen Trübsal, derer Millionen von Menschen zum Opfer fallen werden, wird es eine Zeit der Ruhe und des Friedens geben, verbunden mit der Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit, das sogenannte Millennium, das sogenannte tausendjährige Reich. Und in dieser Zeit wird sich der Kreis auch wieder schließen, denn in dieser Zeit werden die Menschen auch wieder ein vorsintflutliches Alter erreichen. So heißt es nämlich in Jesaja Kapitel 65, Vers 20. Jesaja 65, Vers 20. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Jesaja 65, Vers 20. Und nach diesem tausendjährigen Friedensreich hier auf Erden, dann kommt es schließlich zu einer komplett neuen Schöpfung, in der die einstigen paradiesischen Verhältnisse wiederhergestellt werden und die Sünde endgültig vertilgt werden wird. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und wer hätte sich vor Jahren unter diesen Worten etwas vorstellen können? Die Himmel werden mit Krachen vergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Der Petrusbrief wurde im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben. Aber das, was hier ausgesagt wird, das ist, wenn überhaupt, doch erst im Atomzeitalter wirklich vorstellbar. Und wenn darüber hinaus hier vom Tag des Herrn die Rede ist, an dem die Himmel vergehen werden, wird wiederum deutlich, dass das ganze Weltall durch Gottes Willen in Funktion gehalten wird. Aber wenn Gott seine Schöpfer- und Erhalterkraft zurückzieht, und zwar aufgrund der Gottlosigkeit des Menschen, werden alle kosmischen Ordnungen ins Chaos stürzen. Und somit liegt die Rettung der Welt nicht in den Händen der Menschen, sondern die Rettung der Menschen liegt in den Händen Gottes. Und die rettende Hand Gottes ist sein Erlösungswerk von Golgatha. Ja, in Jesus Christus streckt Gott seine Hände aus, um die zu sich zu rufen, die im Glauben Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Denn die Zerstörung der jetzigen Welt ist nicht das Ende, sondern Gottes Neuanfang mit denen, die sich in und durch Jesus Christus haben retten lassen. Und so geht es ja dann auch weiter hier im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und somit stelle ich fest, dass es mit bzw. nach der Wiederkunft des Herrn Jesus es tatsächlich zu einem Klimawandel kommen wird, in welcher der ursprünglich paradiesische Zustand wiederhergestellt werden wird. Und auf diesen Klimawandel freue ich mich. Ja, wer in Jesus Christus seinen Heiland gefunden hat, beziehungsweise sich von Gott hat finden lassen, der braucht sich wahrlich vor keinem Klimawandel fürchten, weder vor einem gegenwärtigen noch vor einem zukünftigen. Denn wir dürfen gewiss sein, Gott ist bei uns, alle Tage bis an das Ende der Welt. Und dieses Ende der Welt ist zugleich der Beginn für das ewige Leben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und so schließe ich mit einigen Versen aus Offenbarung, Kapitel 21. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und dann noch die Verse 3 bis 5 aus Offenbarung, Kapitel 21. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dem Herrn sei gedankt. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, uns bleibt wirklich nichts anderes, als uns demütig auf die Knie niederzuwerfen, Herr, um dir die Ehre zu geben, um dir von Herzen Dank zu sagen für das, was du für uns vollbracht hast am Kreuz von Golgatha und für die Tatsache, dass wir auch in dieser gegenwärtigen Welt, die so verrückt zu spielen scheint, Herr, einfach in diesen Jubel mit einstimmen dürfen, Herr, dass du uns durchträgst, dass du mit uns, mit deiner Gemeinde zum Ziel kommst, Herr. Und dass wir in dir geborgen sein dürfen. O Herr, hab Dank für deine Gnade, die du uns hast zuteilwerden lassen. Amen.